Mein Name ist Fabian Kallweit. Ich habe heute das Thema von ASCII-Doc zu Antora. Und im Prinzip geht es darum, wie wir uns zur Doku umgestellt haben. Und am Schluss möchte ich dann mehr über Antora erzählen, wo wir jetzt sind, wie der Stand so weiter ist. Genau. Erstmal die Dokumentation von uns, die hat angefangen als StarOffice-Dateien oder dann später OpenOffice-Dateien und lag dann vor als HTML- und PDF-Dateien, die wir dann online gestellt haben zum Verteilen oder auch für Schulungen. Und da war halt irgendwann das Problem der Größe, dass dann die Dokumente viel zu groß wurden und nicht mehr richtig geladen haben oder dann auch mal das Programm abgestürzt ist und so weiter. Und ein weiteres Problem war, dass sich das halt schlecht in eine Versionskontrolle wie Git einfügen lässt. Und da hat man dann eben eine Alternative gesucht. Und die Alternative war zu dem Zeitpunkt dann, hat man sich für ASCII-Doc entschieden. Einfach, weil es wird was gesucht, dass man auch einfach schreiben kann, wie in OpenOffice, dass man den Text noch gut lesen kann, auch in seiner ursprünglichen Form. Aber eben dann auch wieder PDF- und HTML-Dateien generiert werden. Und ASCII-Doc ist eben eine Textauszeichnungssprache für explizit zum Schreiben von technischen Inhalten. Ist relativ leicht zu lernen, weil ich eine leichte Syntax habe und das Quelldokument auch noch sehr gut lesen kann. Und ist halt vergleichbar mit Markdown oder Restructured Text. Und so sieht sowas dann aus. Ich habe halt verschiedene, jetzt hier zum Beispiel in der ersten Zeile mit einem Ist-Gleich würde ich dann markieren, das ist jetzt eine Überschrift der obersten Ebene. Mit zwei Ist-Gleichen wären wir dann auf der nächsten Ebene. Das einfache Ist-Gleich wäre vergleichbar mit LaTeX von einem Chapter und dann zwei wäre dann eine Section. Oder halt bei anderen Sachen eine H1-Überschrift, H2 und so weiter. Dann kann man natürlich einfach Text und das hier wäre eine Liste. Und man kann auch Quelltexte einfügen, wie in dem Beispiel. Dann einfach eine Zeile Python-Code. Und dann kann man relativ einfach das ASCII-Doc-Kommando ausführen. Gibt die Datei an und es fällt erstmal eine HTML-Datei raus. Die sieht in dem Fall da ungefähr so aus und ist eigentlich schon relativ gut übersichtlich und das war eigentlich das, was dann in dem Moment gesucht wurde. Einfach eine leicht zu bearbeitende Sprache, die schnell dann Ergebnisse liefert, die ich dann auch präsentieren kann, weitergeben kann und genau. Dann will ich kurz darauf eingehen, wie das Projekt, das Doku-Projekt dann aufgebaut war. Zum einen gab es einen Konfigurationsordner, da waren so Sachen hinterlegt wie das Styling für die HTML und auch das Styling für das PDF später und Schriftarten und verschiedene weitere Sachen. Dann gab es für jede Sprache einen eigenen Ordner, die dann gleich aufgebaut waren. Es gab einen COM-Ordner mit Textdateien, die ich in andere Texte einbinden will, weil die generisch sind und dann an vielen Stellen in der Doku halt auftauchen. Dann ein Ordner für die ganzen Bilder, die eingebunden werden. Und dann war es jetzt in dem Fall bei uns so, dass für jedes Handbuch, das wir haben, ein eigener Ordner existiert hat mit dann den einzelnen ASCII-Doc-Dateien, die sich dann wiederum bei den Bildern und bei den COM-Ordner dann bedient haben. Dann gab es noch einen Ordner Tools, wo Skripte hinterlegt waren, um die Doku erstmal im HTML zu bauen, was ja relativ einfach ist dann mit ASCII-Doc, aber halt auch dann Skripte, die aus dem ASCII-Doc dann über eine Toolchain dann auch HTML produziert haben mit dem CSS, was in der Conf hinterlegt ist. Und da gab es dann auch Makefiles dafür. die sind erstmal relativ leicht dann zu benutzen, so für die Leute, die dann Doku schreiben. Ich konnte dann einfach sagen, okay, ich brauche jetzt alle unsere Handbücher in PDF, also make PDF. Oder ich brauche nur das Getting Started, aber in allen Formaten, also make Getting Started. Oder halt genau in Deutsch das Getting Started als PDF. Das ist erstmal ganz leicht zu benutzen. Nur wenn man dann ins Makefile reinguckt, dann denkt man sich so, ja okay, also wenn ich da irgendwas ändern will, muss ich schon echt aufpassen, weil das ist eigentlich eine Zeile, die halt mit ASCII-2X dann die verschiedenen, was ich auch immer haben will, zusammenbaut und dann am Schluss noch die Stylesheets gegebenenfalls halt kopiert. Und das Ganze war so aufgebläht, weil wir ja nicht nur das HTML haben wollten, sondern halt auch noch ein schönes PDF. Also wurde erstmal das ASCII-Doc zu einem Docbook umgewandelt und da dann mit DB-LaTeX eine LaTeX-Datei generiert und dann wieder PDF-LaTeX aufzurufen, um dann auch wieder ein schönes PDF halt zu haben. Und da hatten wir halt wieder dann das HTML und das PDF. Und bei ASCII-2X fällt halt zufälligerweise noch ein EPUB mit raus. Also hat man sich gedacht, ja, warum nicht noch ein EPUB mit dazulegen? Und so hatten wir dann drei Formate für unsere Doku. Genau. Und dann, um die Doku zu veröffentlichen, gab es dann im Makefile noch weitere komplizierte Schritte, die zwar auch wieder leicht zu benutzen sind. Es gab zum Beispiel einen Make-Check. Da konnte ich dann überprüfen, ob alle hinterlegten Bilder auch wirklich vorhanden sind, und auch eine Linküberprüfung war noch mit dabei, dass alle Links, die eingebunden sind, auch noch existieren. Und dann zum Schluss gab es einen Befehl für Make Publish, da wird alles zusammengepackt, eine gewisse Ordnerstruktur und bei uns auf den Server geschoben, dass dann die neue Version für alle verfügbar ist. Genau. Und dann irgendwann vor 2 Jahren sind wir dann auf ASCII-Doctor umgestiegen. ASCII-Doctor ist einfach nur ein anderer Interpreter für ASCII-Doc. Das gibt's, die erste Version 0.1 gibt es seit 2013 und die Version 2, die wir verwenden, gibt es seit 2019. Und zum Beispiel GitHub verwendet ASCII-Doctor, um halt auch ASCII-Doc-Dokumente direkt in HTML anzuzeigen. Und von dem ASCII-Doctor-Interpreter gibt es 3 Varianten, eine Ruby, eine Java und eine JavaScript-Variante. Und hier nochmal dann der Link zur GitHub-Seite von ASCII-Doctor, die Projektseite und interessanterweise, die ASCII-Doctor-Dokumentation ist mittlerweile auch eine Antora-Dokumentation, wo wir dann später noch dazu kommen, weil Antora benutzt im Hintergrund eben auch ASCII-Doctor. Es gab dann ein paar kleinere Unterschiede. Also das ASCII-Doc konnten wir direkt so weiterverwenden. Nur gibt es jetzt hier beim kursiven Text, vorher konnte man halt Hochkommata und Unterstriche verwenden und jetzt mit dem neuen Interpreter sind halt nur noch die Unterstriche zum Beispiel verfügbar, und da muss man halt auch schon mal den Text durchgehen und gucken, dass da alles wieder passt. Es gibt noch mehrere Beispiele, aber im Großen und Ganzen konnte man halt die ganzen Dateien erstmal einfach übernehmen. Genau. Und warum wir das gemacht haben, ist einfach, weil ASCII-Doctor aktiv weiterentwickelt wird und das Einbinden von Stylesheets für HTML und PDF war halt doch ein gutes Stück leichter als jetzt mit ASCII-Doc. Und durch ASCII-Doctor PDF kann man halt auch direkt eine Ausgabe als PDF bekommen und wir brauchen diesen ganzen Schritte über Docbook, dann zu LaTeX und mit PDF-LaTeX wieder umwandeln, kann er halt wegfallen. Und insgesamt ist der Bauprozess dann wesentlich einfacher und man kann das Makefile halt extrem einkürzen. Und das ist jetzt das HTML, was bei dem ASCII-Doc vorher rausgefallen ist. Mit dann auch mit den Styles, so wie wir es vorgegeben hatten. Und dann das Neue, ohne groß daran was zu machen, sieht dann schon mal am einiges besser aus. Und große Vorteile sind, ich habe halt ein Inhaltsverzeichnis, was je nachdem, wie ich es konfiguriere, auch an der Seite sein kann. Das war vorher relativ kompliziert umzusetzen. Da hatten wir das Inhaltsverzeichnis nur oben. Und wenn man dann hier jetzt zum Beispiel in dem Kapitel 5 ist, will dann aber wieder zurück irgendwie Kapitel 4 springen oder so, da muss man halt entweder manuell hochscrollen oder zum Anfang des Dokuments gehen und dann da drin suchen. Und auch diese Anmerkungen und Codeblöcke waren auch schon mal ein bisschen mehr gestylt, ohne dass man jetzt groß daran was gemacht hat. Und wenn man jetzt das benutzt, gibt es hier dann auch immer noch so ein Copy, dass ich dann immer die ganze Zeile mir in die Zwischenablage legen kann. Bei den PDFs ist es so, das linke ist das über die DocBook LaTeX Toolchain und das rechte ist mit ASCII Doctor PDF. Hier muss man schon echt zugeben, der Blocksatz von LaTeX ist halt einfach wesentlich schöner als jetzt zum Beispiel hier sowas. Aber es ist halt wesentlich einfacher in der Handhabung erstmal. Und deshalb haben wir uns dann entschieden, das dann so weiterzumachen. Genau. Und dann letztes Jahr sind wir noch einen Schritt weitergegangen und haben uns dann Antora angeschaut. Und die beschreiben sich auf ihrer Seite als the multi-repository documentation site generator for tech writers who love writing in ASCII Doc. Und das Tolle daran ist halt, wir können uns auch da wieder unsere Quelltexte in ASCII Doc weiter behalten. Und da Antora ASCII Doctor im Hintergrund verwendet und wir ja das schon umgestellt hatten für ASCII Doctor, war da die Übernahme der Texte relativ einfach. Man muss das dann nur an die Form, wie Antora das erwartet, wo das abgelegt ist, noch anpassen, aber da komme ich gleich noch zu. Bei Antora kann eben die Dokumentation auch in mehreren Repos liegen. Das heißt, alle einzelnen Komponenten können, wenn man möchte, die Dokumentation direkt beim Quellcode mit dabei liegen haben. Und wir haben es ja aktuell, oder hatten es und haben es auch aktuell immer noch so, dass wir ein Projekt für unsere Doku haben, wo alle Quellen für die Dokumentation drin liegt. Wobei wir eventuell mal dahin wollen, dass dann die Dokumentation wirklich bei dem Quellcode auch liegt, dass wenn ich Änderungen mache, dass ich dann auch direkt im gleichen Projekt hingehen kann und was ich gerade geändert habe, auch in die Doku reinschreiben kann. Dann ist es, kann man es halt gut mit Git versionieren, was wir auch sonst für alle unsere Projekte benutzen und ist ja auch gewollt, dass es halt in verschiedenen Branches angelegt wird und verwendet wird. Genau. Und man bekommt durch ein Plugin eine Suche geschenkt, die einigermaßen gut funktioniert. Die ist noch in Bearbeitung und hoffentlich bald dann auch als Version 1 dann verfügbar. Und schön ist halt auch, wir haben dann alle Handbücher auf einer zusammenliegenden Dokumentationsseite. Vorher waren es halt entweder einzelne PDFs oder die einzelnen HTML-Seiten. Und so kann ich auch mit dieser Suche auf einmal alle Dokumentationen durchsuchen und muss nicht erst wissen, ich suche ein bestimmtes Thema, was weiß ich, die Installation von einem Debian und muss da erstmal wissen, in welcher Dokumentation ist das denn überhaupt, bevor ich suchen kann nach dem speziellen Punkt. Dann ist noch ganz interessant, Antora legt dann auf jeder Seite so einen Link an, dass man die Seite bearbeiten kann und dann kommt man direkt zu einer Adresse, wo dann Editor geöffnet wird, wo ich dann Änderungsvorschläge einreichen kann. Und mit einem extra Skript können wir immer noch die PDFs und HTML-Dateien erzeugen. Die sind aktuell bei uns noch extrem, also gewünscht von unseren Schulungsleitern, weil die in den Schulungen halt gerne dann für unser Getting Started zum Beispiel das PDF benutzen, weil sie das dann auch den Teilnehmern lokal halt schön hinlegen können, dass sie dann da durchscrollen können und das Schritt für Schritt abarbeiten können. Genau, und Antora verlangt halt eine gewisse Struktur und das sieht so aus, dass wir jetzt in dem Dokumentationsrepository gibt es einen Ordner Assets, da sind die ganzen Bilder hingewandert, die wir vorher auch in einem Ordner hatten. Und jetzt gibt es einen Ordner Docs und darunter wieder die Sprachen, die wir unterstützen. Und auf oberster Ebene so eine Antora Playbook-YAML, gucken wir auch gleich nochmal rein. Die beschreibt quasi, woher Antora die ganzen Dateien bekommt, wie das Projekt heißt und verschiedene andere Sachen. Und dann unterhalb der Sprachen sieht es so aus, Antora hat immer mehrere Module und wir haben das dann so angelegt, dass jedes Handbuch, was wir vorher hatten, ist jetzt aktuell ein Modul und jedes Modul hat wieder Assets und eine Navigation und in den Seiten sind die einzelnen ASCII-Doc-Dateien und dann gibt es noch einen Ordner Common, von dem ich dann auch wieder Sachen einbinden kann in verschiedene Handbücher. Und diese Antora-YAML beschreibt dann die Dokumentation, die unterhalb von DE dann in dem Fall liegt. Das Playbook sieht dann so aus. Ich habe einen Titel, eine Startseite, wo ich hinkommen soll, wenn ich, also einen Index halt, und dann gebe ich an, was alles da rein soll. Und bei uns ist es aktuell so, dass das liegt beides im gleichen Repo, nur der Startpfad ist halt unterschiedlich. Einmal docs.de und einmal docs.en. Und hier könnte ich jetzt auch mehrere Branches angeben, um dann, wenn jetzt eine neue Version kommt, zu sagen, okay, das ist die Doku der alten Version, hier ist die der neuen. Und man kann dann in der Oberfläche auch umschalten zwischen den Versionen. Und man könnte halt auch mehrere URLs noch angeben zu anderen Repositories, wenn man jetzt sagt, man lagert einzelne Teile dann aus zu den Quellcodes oder so. Dann die Antora-YAML in den einzelnen Unterverzeichnissen sieht dann so aus, da auch wieder ein Name, der steht dann später oben in der URL und ein Titel. Und ganz wichtig dann die Version, das ist dann das, was man später auch auswählen kann in der Oberfläche. Zusätzlich kann man noch ASCII-Doc-Attribute mitgeben, die später dann im ASCII-Doctor dann verfügbar sind. Und man gibt an, wo die Navigationsdateien zu finden sind. Die sehen dann so aus, dass ich auf oberster Ebene habe ich halt einen das Getting Started und darunter gibt es dann die Kapitel Voraussetzungen, Serverinstallation, dann die Sektion Grundinstallation, Konfiguration und man rückt immer weiter mit den Sternen dann sozusagen ein. Genau. Und so sieht dann auch eine ASCII-Doc-Datei in Antora dann aus. Ist eigentlich nichts anderes wie vorher auch. Nur, dass jede Seite fängt mit dem obersten Kategorie von Überschriften an. Und dann kann man die Besonderheit, es gibt solche Xrefs dann, mit der man dann auch auf andere Module verweisen kann. Das ist so aufgebaut, dass ich innerhalb von einem Modul muss ich nur die Ressource direkt angeben. Wenn ich von außen komme, ich kann sogar von anderen Versionen dann die Komponente und dann das Modul und dann, wie die Seite halt heißt, kann ich halt spezifisch über Module hinweg auf Seiten verweisen. Genau. Und das Ganze, es geht für Bilder, für Seiten und auch Quelltexte, die ich direkt aus einer Datei einbinden möchte. Der xref-Befehl ist dann eben so aufgebaut, dass dann ich xref habe, dann diesen Versionskomponentenmodul, diese Resource-ID und dann gebe ich noch, kann ich dem noch einen Text mitgeben. Genau. Und wenn wir das, dann umgestellt haben, gibt es dann den Antora-Befehl, dem gibt man dann auch mit, welches Playbook verwendet werden soll. Und in unserem Fall sieht das Ergebnis dann so aus. Wir haben auf der linken Seite die Navigation über die Module und auf der rechten Seite diese Navigation ist die Überschriften innerhalb der ASCII-Doc-Seite. Später zeige ich auch nochmal die Doku komplett. Genau, und die, wie schon angesprochen, gibt es eine Suche, die seit letzten Dezember, seit Dezember 21 so, gibt es dann auch direkt eine Erweiterung für Antora und man kann das dann direkt einbinden und kriegt dann hier dieses Suchfeld auf der Seite. Und dieses Luna.js erstellt einen Index über den über die kompletten Dateien und dann wird darüber wird dann gesucht. Genau, und da wir weiterhin ja PDF- und HTML-Dateien erzeugen wollten, haben wir ein bisschen rumgeschaut und von OwnClouds, die haben ein Skript, was aus Antora-Dokumentationen PDFs und HTMLs wieder bauen kann. Und das haben wir für unsere Zwecke ein bisschen angepasst. Da gibt es dann für jedes PDF-HTML-Datei, die wir haben wollen, gibt es ein Book-File. Da ist dann, wie das Handbuch heißen soll, noch ein paar ASCII-Doc-Parameter und eventuell Sachen, die zusätzlich noch eingebunden werden. Und über den Namen wird dann in dem Skript entschieden, welche ASCII-Doc-Dateien wirklich dann eingebunden werden. Genau. Und dann gibt es ja jetzt noch diesen Edit this Page-Button. Wenn ich auf den klicke, kommt man bei uns auf das GitLab und kann sich dann da auch einen Account anlegen und wenn der von uns bestätigt wurde, kann man öffnet sich ein Editor im GitLab direkt. Dann kann ich halt kleinere Änderungen vornehmen, gebe noch eine Commit-Nachricht an und dann wird direkt, man hat dann keine Berechtigung, eben direkt in unseren Hauptbranch reinzupushen, sondern es wird ein Target, ein Branch erstellt und auch direkt ein Merge-Request dann geöffnet, der dann bei uns auftaucht und wir dann bearbeiten können. Genau, das würde ich jetzt gleich mal kurz zeigen. Genau, also ich kann dann hier einfach auf Edit this Page gehen und kann dann da auch Sachen editieren. Genau, da kann man noch ein bisschen beschreiben, was man halt geändert hat, was weiß ich, ein Rechtschreibfehler oder kleinere andere Sachen, die man da verbessert hat und könnte dann den Merge-Request hier anlegen. Genau. Und hier sieht man jetzt, wie das Ganze aufgebaut ist. Links sind die einzelnen Module. Und ich kann dann hier durchnavigieren und dann zu den Sachen springen, die mich interessieren. Zum Beispiel Grundinstallation. Und dann habe ich auf der rechten Seite eben die Navigation für diese eine Seite. Um das Ganze dann ein bisschen zu vereinfachen, weil Antora und ASCII-Doctor doch auch ein paar Abhängigkeiten haben, benutzen wir zum Editieren Visual Studio Code und dafür dann Dev-Container, man startet das Visual Studio Code in dem Projekt, dann fragt er einen schon, möchten Sie den Dev-Container installieren, und dann öffnet sich ein Docker mit allen Abhängigkeiten, die ich brauche, um die Doku lokal zu bauen, dass ich auch selbst Sachen ausprobieren kann, anschauen kann, wie das aussieht, und nicht einfach den Text editiere, das pushen muss und warten muss, bis irgendein Job hingeht und das dann für mich baut, sondern ich kann es halt lokal dann immer wieder bearbeiten, anschauen, Änderungen vornehmen. Genau. Dann haben wir in der GitLab CI/CD mit verschiedenen Stages. Erstmal haben wir dann noch eingebaut, dass man einen Spellcheck noch gemacht wird, der einfach nur nach Rechtschreibfehlern guckt mit ein paar Wörterbüchern. Dann werden die Dokumente gebaut und man kann sie sich schon direkt angucken in der CI/CD. Die werden dann paketiert und erstmal bei uns intern auf dem Server freigegeben. Dann kann sich jeder in der Firma halt angucken. Und in gewissen Zyklen wird dann auch ein Push auf den externen Server gemacht, wo man sich das Ganze dann angucken kann. Dann vielen Dank. Wenn es noch Fragen gibt, gerne.
Zwei Fragen. Frage 1, in der Doku, nachdem sie veröffentlicht ist, es gibt die ja in zwei Sprachen. Ich habe jetzt aber keine Möglichkeit gesehen, hin und her zu schalten.
Genau, da ist es so, dass wir hier aktuell wir missbrauchen sozusagen ein wenig die Funktion der Versionen, sodass wir hier dann die 4.2er-Dokumentation in Deutsch und einmal dann in Englisch haben.
Okay, die Versionsnummern müssen auch nicht zwingend numerisch sein. Das heißt, wenn die Version egal wäre, könnte ich da einfach Deutsch und Englisch haben.
Genau.
Also, okay. Ja. Zweite Frage, du hattest gerade was von dem Spellchecker gesagt.
Ja.
Was verwendet ihr da?
Da haben wir jetzt mal, das ist jetzt ganz neu, wo wir das eingeführt haben, haben wir Code Spell ausprobiert. Das funktioniert soweit auch ganz gut, müssen das aber noch ein bisschen ausprobieren. Also wirklich jetzt gerade vor ein paar Monaten, genau.
Cool, danke.
Dann vielen Dank.